Frage, die jetzt wahrscheinlich, also ich stelle mir vor, jetzt im Moment, in dieser Minute sitzen wahrscheinlich viele tausend, wenn nicht 10.000 Familien in ihrem Auto. 10.000 Familien in ihrem Auto und fahren in den Urlaub und wahrscheinlich stehen auch viele im Stau, hoffentlich nicht. Und eine Frage, die man dann immer wieder hört, ist die Frage, ein Satz, den man dann immer wieder hört, ist, wann sind wir da, genau? Und der zweite Satz, der dann immer gleich kommt, ist, entweder ich habe Hunger oder ich muss aufs Klo. Ja, und das und um einen dieser Sätze soll es heute gehen, nämlich um den Satz, ich habe Hunger. Die Predigt lautet, oder der Titel der Predigt lautet, ich habe es mal so verheißungsvoll genannt, die Sache mit dem täglichen Brot. Und ich lese euch gleich zu Anfang den Text vor. Der steht in Exodus, also 2. Mose, Kapitel 16, Verse 1 bis... Heute wird alles perfekt gemacht hier für mich, danke. Verse 1 bis 3 und dann 11 bis 24. Also ein bisschen komisch, dass da was zwischendrin fehlt, aber ja, das würde sich dann doppeln. Also ihr werdet es verstehen, wenn ihr euch alles durchlest, aber ich lese jetzt einfach mal nur Verse 1 bis 3 und 11 bis 24 vor. Und sie brachen nach Elim auf, also es geht um das Volk Israel, die waren gerade also in der Wüste, hatten gerade waren gerade durchs Rote Meer gegangen, ja, also Auszug aus Ägypten, dann sind sie durchs Rote Meer, Mose hat das Meer geteilt, also eigentlich hat Gott das Meer geteilt und dann haben sie ein Loblied gesungen auf Gott und dann hat es aber auch nicht lange gedauert, dann haben sie schon wieder sich beschwert. Erst hatten sie Durst, ja, das ist auch so ein Klassiker bei den Kindern im Auto und jetzt haben sie Hunger. Die Israeliten kamen in die Wüste Sin zwischen Elim und Sinai. Am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Da murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen, als wir uns satt essen konnten an Brot. Ihr aber habt uns in die Wüste herausgeführt, um diese ganze Gemeinde den Hungertod sterben zu lassen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sprich zu ihnen, in der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen werdet ihr satt werden von Brot. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott. Und am Abend zogen die Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Am Morgen aber lag Tau rings um das Lager und als der Taunebel aufgestiegen war, sieh, da lag auf dem Boden der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Und die Israeliten sahen es und sagten zueinander, was ist das? Manhu. Denn sie wussten nicht, was es war. Da sprach Mose zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gegeben hat. Das ist es, was der Herr geboten hat. Sammelt so viel davon, wie jeder zum Essen braucht. Ein Gomer je Kopf sollt ihr nehmen, nach der Anzahl der Personen. Ein jeder für die, die zu seinem Zelt gehört. Die zu seinem Zelt gehören. Und so machten es die Israeliten. Sie sammelten ein. Der eine viel, der andere wenig. Als sie es aber mit dem Gomer maßen, hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss und der, der wenig gesammelt hatte, keinen Mangel. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte. Dann sprach Mose zu ihnen, niemand hebe etwas auf davon bis zum Morgen. Sie aber hörten nicht auf Mose und einige hoben davon bis zum Morgen auf. Aber es wurde voller Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie. So sammelten sie es morgen für morgen, jeder so viel, wie er zum Essen brauchte. Sobald aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Am 6. Tag aber sammelten sie doppelt so viel Brot, 2 Gomer für jeden Einzelnen. Da kamen alle Vorsteher der Gemeinde und berichteten es Mose. Er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist ein Feiertag, ein heiliger Schabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt und was ihr kochen wollt, das kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt es zurück, um es bis zum Morgen aufzubewahren. Und sie legten es bis zum Morgen zurück, wie Mose geboten hatte. Und es begann nicht zu stinken und es waren keine Maden darin. Und das sehe ich ganz am Anfang, ist mir gerade so aufgefallen. Ich habe ja letztes Mal über einen Wurm gepredigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Aber ist es nicht schön, dass unser Gott auch der Gott der Maden und Würmer ist? Das ist doch ein Evangelium für heute Morgen. Unser Gott regiert auch über die Maden und Würmer. Ich habe vorgestern, wollte ich losfahren mit dem Fahrrad und habe meinen Rucksack genommen und wundere mich, was stinkt denn da so in dem Rucksack? Ne? Dann habe ich, das ist der Klassiker aus der Schulzeit, ne? Dann habe ich den Rucksack ausgepackt und siehe da, ich hatte mal Obatz da gekauft, ja, vor vielen Wochen und der hatte sich da drin verselbstständigt. Also der war lebendig geworden. Und ja, im ersten Moment war das natürlich eklig, im zweiten auch. Aber ist es nicht schön, dass, wenn Gott möchte, dass etwas verschimmelt, dann verschimmelt es und wenn nicht, dann nicht. Also selbst das ist für Gott nicht unmöglich. Und das finde ich das Coole hier, ja, dass Gott dann sagt, nee, am Sabbat, da fressen keine Maden das Essen auf. Und dann passiert es auch nicht so. Und so kann er auch diesen kleinen Wurm bei Jona gebrauchen, um diese Wurzel durchzubeißen. Das ist, also für mich ist das eigentlich das Highlight aus der Jona-Geschichte. Nicht dieser riesige Wal, sondern der kleine Wurm. Der ist mein Lieblingstier aus der Jona-Geschichte. Genau, also die Sache mit dem täglichen Brot. Das Volk Israel, wie findet ihr das Volk Israel? Normal, okay, also wir machen so ein Ranking, wer findet das Volk Israel cool? Wer findet sie eher doof? Traut sich keiner, okay, eine Person. Wem ist es egal? Okay, ihr seid alle noch ein bisschen schläfrig heute Morgen, glaube ich. Oder ihr habt alle noch keine Meinung zum Volk Israel. Dann lest euch gerne nochmal Exodus durch, da gibt es viele Höhen und Tiefen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also das Volk Israel, ich würde sagen, die kommen hier nicht so gut weg, ja, weil die immer im einen Moment loben sie Gott noch, ja, dass er sie aus dem Wasser gerettet hat. Im nächsten Moment murren sie schon wieder, dass sie nichts zu trinken haben. Dann murren sie, dass sie nichts zu essen haben. Und man ist schnell geneigt, so als keine Ahnung, Mitteleuropäer, oder sind wir überhaupt Mitteleuropäer? Des 21. Jahrhunderts, dann zu sagen, ach, diese blöden Israeliten, die sind ja echt sehr wankelmütig und so. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es, das hatte ich letztens schon mal in der Predigt gesagt, und ich glaube, auch hier ist es gut, wenn man versucht, die Geschichte nicht aus der Perspektive gegen die Israeliten zu lesen, sondern selber sich vorzustellen, was würde ich denn machen? Und sich selber aus der Perspektive der Israeliten da reinzulesen in die Geschichte. Ja? Und wir lesen ja hier, sie zogen aus am 15. Tag des zweiten Monats nach ihrem Auszug. Also so kurz danach war das gar nicht. Ja, wir sind schon 2 Monate. Und 2 Monate können eine lange Zeit sein. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht mal irgendwie 2 Monate lang nicht duschen konnte, weil sein Bad umgebaut wurde oder so. Dann kommen einem 2 Monate sehr, sehr lange vor. Und stellt euch mal vor, ihr seid 2 Monate in der Wüste, von Dusche ist weit und breit überhaupt nichts vorzustellen, dann wird die Zeit sehr lange. Also eigentlich sind 2 Monate ein sehr langer Zeitraum, und Hunger verändert Menschen. Ja? Also ich würde behaupten, Hunger verändert Menschen. Und zwar nicht nur der physische Hunger. Wer von euch kennt das Gefühl, wenn er richtig Hunger hat, dass er dann richtig... Ja, gut, ich bin nicht der Einzige. Also das war bei mir früher ganz schlimm, wenn ich aus der Schule heimkam, in der Zeit, wo ich so viel gewachsen bin, dann brauchte ich so viel Kalorien irgendwie jeden Tag, ja, dass ich eigentlich permanent Hunger hatte. Und wenn ich aus der Schule kam, war es besonders schlimm. Dann war ich nicht mehr derselbe. Ja? Da konnte, also bis ich meine Kässpätzle auf dem Tisch hatte, und ich konnte viel Kässpätzle essen, war ich nicht derselbe. Ich war eigentlich immer ein ruhiger, ausgeglichener Typ, aber da war ich sehr leicht zu provozieren, wenn ich Hunger hatte. Und ich behaupte, das ist mit vielen Dingen so. Mangel verändert einen. Mangel kann einen Menschen verändern. Und ich meine damit nicht nur physischen Mangel, also nicht nur Hunger, sondern es gibt ja viele Dinge, von denen wir Mangel haben können im Leben. Und ich will euch jetzt mal so ein bisschen dazu herausfordern, darüber nachzudenken, welcher Mangel in eurem Leben, den ihr vielleicht jetzt gerade habt oder den ihr vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum in der Vergangenheit hattet, hat euch verändert? Was hat der mit euch gemacht? Ja, manchmal kann es sowas sein wie Schlafmangel. Wir haben gerade mit Waldemar drüber geredet, ja. Wenn man 30 Stunden am Stück wach ist. Gemeinschaft mit Gott, danke, darauf wollte ich nachher auch noch hinaus, das war jetzt schon super, vielen Dank. Genau, auch der Mangel von der Gemeinschaft mit Gott kann einen Menschen verändern. Und zwar manchmal ganz plötzlich und schnell und manchmal ganz schleichend. Ja, und mir geht es so, wenn ich zurückschaue auf die 29 Jahre, die ich jetzt so hinter mir habe, der ein oder andere von euch hat ein paar mehr noch hinter sich, dann ist es so, dass manchen Mangel ich erst nach einiger Zeit bemerkt habe, den ich so hatte in meinem Leben. Ja, vielleicht ein Mangel an Gemeinschaft, an Freundschaft, vielleicht ein Mangel an Vitaminen, ja, Vitamin D, keine Ahnung, vielleicht hat der eine oder andere auch mit Vitamin D-Mangel im Winter zu tun, oder eben ein Mangel an Schlaf über einen längeren Zeitraum, wenn man denkt, ach naja, 6 Stunden Schlaf reichen ja auch. Eisenmangel, genau. Alles solche Dinge, die können einen verändern über einen kurzen oder längeren Zeitraum und man merkt plötzlich, irgendwas ist anders und kann es im ersten Moment gar nicht so benennen. Und deshalb finde ich so spannend, dass das Volk Israel hier dann, dass hier einfach dann steht und sie murrten, ja, und sie sagten, wir haben Hunger, ja, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben, wären wir doch nur da geblieben. Und sie fragen sich, was machen wir hier eigentlich? Wären wir mutig genug, so einen Mangel so zu benennen? Habe ich mich gefragt. Würden wir, das hatten wir letztes Mal schon bei Jona, ja, dass er so mutig ist vor Gott und sich da beschwert, dass er so frech ist Gott gegenüber, ja, dass er sagt, ich wusste doch, dass du gnädig sein würdest, deshalb hatte ich keine Lust, dahin zu gehen. Ja, ich wusste, du würdest denen vergeben. Und genauso frage ich mich, würde ich mich trauen, wie mein Sohn im Auto zu sagen, ich habe Hunger? Dabei gab es vor einer halben Stunde Abendessen. Ja, das ist schon manchmal frech. Dann denke ich mir so, was fällt ihm jetzt ein? Ja, vor einer halben Stunde haben wir gegessen, da wollte er nichts und jetzt fragt er plötzlich. Und auf der anderen Seite ist das doch, was eine gute Beziehung von Eltern und Kindern irgendwie ausmacht, dass die Kinder sich trauen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Also ich will kein Vater sein, wo das Kind jedes Mal Angst hat, irgendein Bedürfnis zu äußern, weil es weiß, der rastet gleich aus. Ja, oder ich will, dass meine Kinder mir sagen, was ihnen fehlt. Ja, wenn sie so klein sind und die ganze Zeit nur schreien, dann wünscht man sich auch, könnten sie bloß sagen, was ihnen fehlt, und später dann kommt man manchmal an so einen Punkt, wo man denkt, ach, könnten sie bloß nicht sagen, was sie brauchen jetzt. Dann ist man die ganze Zeit nur am Rennen, ja. Aber es ist so, ich denke, das macht eine gute Beziehung von Eltern und Kindern aus, dass man als Kind sich traut, seinem Vater und seiner Mutter zu sagen, was man braucht, ohne lange drüber nachzudenken. Und genau das tut ja eigentlich das Volk Israel hier, deshalb finde ich das fast eigentlich schon vorbildlich, dass sie sich trauen, so in der Wüste, ja. Und ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, was es bedeutet, anderthalb Monate durch die Wüste zu gehen und richtig, richtig Hunger zu haben und gerade so mit dem Leben davon gekommen zu sein. Dann ganz ehrlich zu Mose zu gehen und zu sagen, du Gott, der muss uns jetzt mal was zu essen geben. Ja, da ist ein Bedürfnis, das ist nicht erfüllt und ich bin nicht der gleiche, wie ich sonst bin, wenn ich so einen Hunger habe. Ja, und wenn mir die ganze Zeit die Sonne auf den Schädel knallt. Wo hat Mangel dich verändert und würdest du dich trauen, das Gott so ehrlich zu sagen? Dann die Frage, warum habt ihr uns hierher geführt? Finde ich auch eine nachdenkenswerte Frage. Ja, sie stehen da in der Wüste, sie sind gerade aus der Gefangenschaft rausgekommen und sie sind jetzt an einem Ort, der für sie eigentlich eine Rettung sein soll, der sich aber in dem Moment überhaupt nicht wie eine Rettung anfühlt. Ja, man würde sagen auf gut Deutsch, vom Regen in die Traufe. Und ich glaube, das gibt es auch oft in unserem Leben, solche Situationen, dass wir Gott lange gebeten haben, bitte Gott, führ mich irgendwo hin, wo es mir besser geht. Ja? Führ mich irgendwo hin, zeig mir deinen Weg, zeig mir deine Rettung und wir gehen dahin und dann kommt es uns gar nicht vor wie eine Rettung. Ja? Und wir denken, wo sind wir hier gelandet? Wie konnte ich hier nur hinkommen? Was soll ich hier? Und das ist für mich wunderbar, dieses Bild von der Wüste, ja, dass die Israeliten jetzt hier stehen. Das größte Ereignis der Geschichte Israels, der Auszug aus Ägypten, und jetzt stehen sie da in der Wüste und fragen sich, was machen wir hier eigentlich? Wo geht der Weg jetzt hin? Wie geht's jetzt weiter? Ja, und sie fühlen sich wie geparkt da in der Wüste. Und dann kommt dieses Wunder mit dem Manna. Und ich musste so denken an diesen Satz aus dem Vater Unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Also Gott gibt dem Volk Israel jeden Tag das Brot für diesen Tag. Und es hat mal einer, Siegfried Zimmer hat mal gesagt in einem Vortrag, das Vater Unser ist ein Gebet für Tagelöhner. Ja, unser tägliches Brot gib uns heute, das ist etwas, was eigentlich nur Tagelöhner sagen können, weil jeder andere hat Brot zu Hause. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich sagen, mein tägliches Brot, ich habe noch zwei Brote eingefroren im Tiefkühlschrank. Ja, ob man das machen sollte oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich habe mein tägliches Brot für heute und für morgen und für übermorgen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wir haben die Sicherheit, dass der Bäcker morgen höchstwahrscheinlich wieder Brot hat im Regal. Also wir haben unser tägliches Brot und dieses Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute, ist vielleicht für uns im ersten Moment gar nicht so anschlussfähig, weil wir keine Tagelöhner sind. Wir leben nicht von der Hand in den Mund. Und trotzdem glaube ich, dass wir was damit anfangen können, weil wir alle Dinge haben, die wir nicht mit in den nächsten Tag nehmen können. Ja, wir alle haben Bedürfnisse, die jeden Tag neu da sind. Ich bin letztens mit dem Rennrad zum ersten Mal eine Strecke gefahren von, weiß ich nicht, 120 Kilometern. Ja? Und da habe ich mich gefühlt wie der König natürlich. Das Spannendste an dieser Erfahrung für mich war, ich bin da mit dem Hochschulsport hingefahren. Ja, ich habe gedacht, naja, so Studenten, die sind bestimmt noch nicht so schnell und noch nicht so stark. Und das war ein großer Fehler, ja, weil ich habe gemerkt, Studenten sind sehr stark und sehr schnell. Und die waren einfach, das Niveau war auch 1800 Höhenmeter und die sind da die Berge hochgeknallt. Und das Ding war, die haben dann am Anfang immer schon alle Müsli-Riegel gegessen. Ne? Und ich habe gedacht, naja, in dem Alter, da hat man noch Hunger. Ne? Und und naja, also die haben auch alle nichts auf den Rippen und so, ne? Also ich heb mir meine Müsli-Riegel für später auf, ne? Und es kam, wie es kommen musste. Stunde 3, ja, mein Tacho zeigt mir an, 1800 Kalorien verbrannt. Und ich merke plötzlich, oh, ich krieg Hunger. Jetzt wird's Zeit für den ersten Müsli-Riegel. Und habe später dann realisiert, es war schon viel zu spät, ja, weil ich bin total zusammengebrochen. Als ich zu Hause ankam, war ich so blass im Gesicht. Ja, mein Kreislauf war absolut im Keller. Ich war froh, dass ich mich überhaupt noch auf dem Fahrrad halten konnte. Meine Frau, die hat mich zu Hause sozusagen umkippend in Empfang genommen und hat gesagt, was haben Sie denn mit dir gemacht? Ja. Und ich sah da aus wie das absolute Weichei gegen all diese Studenten. Und was den Unterschied gemacht hat, war nicht nur, dass sie stärker waren als ich, sondern eben, dass sie gegessen haben, ja, früh genug gegessen haben. Und da habe ich gemerkt, wie schnell wie wichtig es ist, zur richtigen Zeit die richtigen Bedürfnisse zu befriedigen, ja, zur richtigen Zeit darauf zu achten, dass ich das, was ich verbrauche, ja, wenn ich 600 Kalorien in der Stunde oder 800 Kalorien in der Stunde verbrauche, dann muss ich auch was essen. Das hält der Körper nicht ewig lang durch, immer Energie zu liefern, ohne Energie wieder aufzunehmen. Und genauso ist es doch auch bei uns im Alltag. Ja, ich fand es ein gutes Bild dann für unseren Alltag. Vielleicht denken wir manchmal, ach naja, so läuft es noch eine Zeit lang weiter. Ja, ich habe ja Reserven, ich fühle mich ja noch gut. Und auf der anderen Seite wissen wir eigentlich vom Verstand her, und wir sehen es bei anderen, wir brauchen aber auch diese, Wir brauchen aber auch diese Ressourcen, die wir zu uns nehmen. Wir brauchen diese Pausen zwischendrin. Ja, wir brauchen diese vielleicht Zerstreuung, wie man so schön sagt, Hobbys. Ja, wir brauchen unsere Freunde, mit denen wir uns treffen. Wir brauchen Dinge, die uns Spaß machen, die uns gut tun. Ja, wir brauchen Urlaub. Deswegen gut, dass jetzt so viele im Urlaub sind. Also das ist wichtig. Also ich bin ein Tagelöhner. Das war so mein Learning von diesem Fahrradtrip. Ja, das will ich euch zusprechen. Wir sind alle Tagelöhner, auch wenn wir noch so viel Geld auf dem Konto haben. Wir brauchen jeden Tag unser tägliches Brot. Und damit meine ich eben nicht nur das Brot, sondern wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft mit Gott. Ja, wir brauchen Zeiten mit Gott. Weil auch dann reißt es ganz schnell ab. Ja, es ist in der Gemeinschaft mit Gott, gut, dass du es vorhin gesagt hast, ganz genau so, dass wir vielleicht für eine Woche denken, naja, ist doch alles gut, ja, meine Beziehung mit Gott ist doch in Ordnung. Ich habe doch alles, ich war doch letzte Woche im Gottesdienst. Ja, ich habe doch sogar in der Bibel gelesen, irgendwie letzten Sonntag noch, nach dem Gottesdienst. Das reicht jetzt erstmal für eine Woche. Und dann merken wir mit jedem Tag, wie uns Gott vielleicht immer mehr egal wird, ja, oder wie wir vielleicht immer weniger darüber nachdenken, wie Gott uns sieht, sondern immer mehr darüber nachdenken, wie unsere Kollegen oder wie unsere Freunde uns sehen. Ja, und im ersten Moment fühlt sich das gar nicht schlecht an, weil es gibt ja genug Dinge in unserem Leben, die wichtig und richtig sind und mit denen wir unsere Gedanken füllen können. Und nach Woche 1 denken wir auch, naja, Sonntag, ich war jetzt Samstag so lange unterwegs, kann ich eigentlich auch mal ausschlafen. Und dann kommt Woche 2 ohne Gott, ja. Und irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir uns fragen, ja Gott, macht es überhaupt noch alles so Sinn mit Gott? Und dann fühlen wir uns schlecht, weil wir uns fragen, bin ich eigentlich überhaupt wertvoll? Ja? Meine Arbeitskollegen, die sind irgendwie gemein zu mir und die sehen mich irgendwie ganz anders, als ich mich so selber gesehen habe. Und irgendwie bricht unser Wert zusammen. Ja? Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ja, diese Perspektive der Welt wird immer größer und die Perspektive Gottes auf uns, die wird immer kleiner. Und nach und nach merken wir, dass wir verhungern und vielleicht ist dann der Moment erst viel zu spät, wo wir dann merken, ich brauche Gott, ich brauche seinen Blick auf mein Leben, ich brauche seine Nahrung für mein Leben. Also das hat mich tief bewegt, dieser Gedanke. Ich bleibe für den Rest meines Lebens abhängig. Ich bleibe Tagelöhner, bis ich sterbe. Und ich glaube, eines der großen Ziele als Erwachsener, gerade in so einer unabhängigen Gesellschaft, wie wir das sind, ist, unabhängig zu werden. Ja, nicht abhängig zu sein von dem täglichen Brot, sondern sich irgendwie ein Polster aufzubauen. Resilienz würde man im psychologischen Bereich sagen. Ja, aber das funktioniert auch nur begrenzt. Ja, wenn jemand kurz vorm Burnout steht, ja, eine Erzieherin, die 50 Kinder allein zu versorgen hat, jetzt mal überspitzt gesagt, ja, und dann sagt jemand, ach komm mal, jetzt gehst du 2 Wochen in Urlaub, dann sind die Tanks wieder voll. Ja, was denkt ihr, wie lange das dauert, bis die Tanks wieder leer sind? Das funktioniert so nicht. Man braucht eine Versorgung, die ständig einem das zuführt, was man auch leisten muss. Es funktioniert auch nicht, vor so einer langen Radtour sich ein Steak reinzuknallen. Ja, das hat vielleicht 3000 Kalorien mit den Pommes, aber dann kommst du gar nicht erst in die Gänge. Ja, und wenn dann noch ordentlich Mayo dazu kommt, ich rede aus Erfahrung. Ich bleibe für den Rest meines Lebens abhängig. Ja, auch als Erwachsener bleibe ich abhängig. Und egal, wie viel ich mir aufgebaut habe, ja, egal, wie sehr ich es vielleicht schaffe, keine Ahnung, ich baue mein Gemüse an, ich habe meinen Keller voll mit Vorräten, ich habe Geld auf dem Konto, ich habe mein Dach saniert, alle Dinge sind erledigt. Ich werde trotzdem immer abhängig bleiben von meiner täglichen Versorgung. Durch Gott, aber auch die anderen Dinge, die ich so brauche zum Leben. Ja, atmen. Wie gut es ist, dass wir atmen. Das ist für mich eine ständige Erinnerung daran, wie abhängig wir sind. Ja? Du kannst noch so gut trainiert sein, länger als 20 Minuten hält kein Mensch die Luft an. Also 20 Minuten würden die meisten von uns auch schon nicht schaffen. Weiß nicht, was schafft ihr so? Wir haben heute ein bisschen Zeit, weil wir kein Abendmahl haben, dann könnt ihr mal kurz überlegen. Ja, 2 Minuten würde ich, glaube ich, auch noch schaffen. 10 Minuten? Ah ja, jetzt aber, das wollen wir sehen. Nee, das wäre zu riskant. Ja, Socken. Ich will euch heute das Bild mitgeben von Socken. Als Kind dachte ich, ich brauche nur neue Socken, weil ich älter werde, ja, weil ich größer werde. Und einer der schwierigen Momente in meinem Leben, eine Krise könnte man fast sagen, war, als ich erkannt habe, ich werde für den Rest meines Lebens neue Socken kaufen müssen. Weil die gehen immer wieder kaputt. Und das in einem Tempo manchmal, wo man eigentlich glaubt, das ist gar nicht möglich. Früher hat man die dann noch gestopft, ja. Aber ich werde für den Rest meines Lebens Socken kaufen müssen. Und das ist ein Bild, also wenn ihr das nächste Mal Socken anzieht, dann erinnert euch daran, wir sind immer abhängig von der regelmäßigen Versorgung. Wie viele Paare braucht man so Socken in seinem Leben? Sagt mir mal die älteren, erfahreneren. Ich würde sagen so 5 pro Jahr schon, oder? Je nachdem, wie viel man läuft vielleicht auch.
Das ist zu wenig.
Ja. Gut, danke, da redet jemand mit Erfahrung. Also sagen wir mal 7. Gut, also Socken, denkt dran. Und das ist das Wunder der Versorgung in der Wüste. Ja, und das finde ich das Schöne, dass das alles hier auch in der Wüste passiert, weil die Wüste ist ein Ort, an dem einem die Abhängigkeit von Gott besonders bewusst wird. Ja, keiner von uns lebt in der Wüste. Wir alle leben in einer Situation, wo wir mehr oder weniger zumindest über mehrere Tage versorgt sind. Aber die Wüste ist ein Ort, da wächst nichts. Ja, die Menschen haben irgendwann angefangen, sesshaft zu werden, weil sie gemerkt haben, dass es irgendwie anstrengend, jeden Tag ein neues Rentier jagen zu müssen. Und dann haben sie angefangen, Getreide anzubauen, ja, weil dann wussten sie, wenn meine Speicher voll sind, dann habe ich für so und so viele Tage zu essen. Und wenn ich die Kuh auf dem Feld habe, ja, dann kann ich sie jederzeit schlachten und habe was zu essen. Oder ich kann sie melken und habe was zu essen. Das ist der Vorteil von Sesshaftigkeit. Aber diesen Vorteil hat man in der Wüste nicht. Die Wüste zwingt einen, nomadisch zu leben. Die zwingt einen, von der Hand in den Mund zu leben. Das ist das Besondere an der Wüste. Und deshalb sind Wüstenzeiten auch in unserem Leben, vielleicht befindet ihr euch auch in so einer Wüstenzeit, in dem ein oder anderen Bereich eures Lebens, Zeiten, in denen wir quasi in einem Bedürfnis oder in mehreren Bedürfnissen wirklich von der Hand in den Mund leben. So wertvoll, weil sie uns in Erinnerung rufen, wir werden bis zum Ende unseres Lebens Socken kaufen müssen. Manhu. Ach so, Hotel wollte ich noch sagen. Ja, im Hotel geht mir das so. Für mich ist Hotel immer eine gute Erinnerung an so eine Wüstenzeit. Klar, man hat da nie Hunger im Hotel. Aber wenn ich in Elstal bin, zum Beispiel zur Fortbildung, dann gibt es 3-mal am Tag Essen. Und wenn ich dazwischen Hunger habe, dann gibt es nichts. Das ist dann immer für mich so, zu Hause, wenn ich Hunger habe, gehe ich zum Kühlschrank und nehme mir was. Und dann merke ich plötzlich, in Elstal, das ist immer spannend, da muss ich mich dran halten, dass ich auch zur Essenszeit da bin, sonst kriege ich nichts. Ja, genau, das könnte ich natürlich auch machen. Nächstes Mal nehme ich mir eine Tupperschüssel mit nach Elstal. Was sagen Sie dann? Manhu, ja, Manna. Wir sagen Manna-Brot, ja. Manhu heißt Mann, eigentlich Mannbrot, steht im Hebräischen Mann, heißt so viel wie was. Das ist so mein Schlussgedanke. Was ist das? Fragen Sie sich, als Sie dieses Manna sehen. Was ist das? Und immer wenn Sie dieses Mannbrot essen, dann steckt da auch die Frage drin, was? Ja, und so ist es manchmal in unserem Leben, wenn wir Gott um Versorgung bitten, ja, wenn wir in einem Bereich Mangel haben und wir bitten ihn um Versorgung, dann kommt etwas und wir fragen uns, was? Was ist das? Was gibst du mir hier? Ja, ich habe dich um das gebeten und du gibst mir das. Ich habe dich um ein Auto gebeten und du gibst mir ein Fahrrad. Ja? Ich habe dich um ein Pferd gebeten und du gibst mir einen Esel. Ich habe dich um, keine Ahnung, Kuchen gebeten und du gibst mir Knäckebrot. Was? Und das ist so gut, weil das für unseren Glauben so praktisch ist. Ich liebe dieses Wort. Mann, was? Weil weil da so viel drinsteckt in dieser Frage, was? Ja, was? Die gehen raus und fragen sich, was? Was ist das? Dann nehmen sie es, ja, weil Mose ihnen sagt, das ist was zu essen. Ja, und dann gucken sie am nächsten Tag in ihr Gefäß und denken sich, was? Maden? So wie ich mit dem Obatz da, was? Da war noch da drin. Und aus was wird, also was ist das, wird was jeden Tag neu, was so viel, ja, was am Sabbat kommen keine Maden, was sogar Fleisch, also was ist eine Frage, die uns auch unser Leben lang begleitet, eine Frage, die mit dieser Versorgung zusammenhängt, ja, was esse ich morgen und am nächsten Morgen wache ich auf und sage, was hast du mir da gegeben, Gott? Und dann frage ich, was so viel und was so gut tut es mir und was so weit bringt es mich? Und was, da wollte ich doch eigentlich gar nicht hin, aber da geht es mir viel besser als da, wo ich vorher war. Was mache ich hier in der Wüste? Was, so gut ist es hier? Ja, was, das steckt alles in mir? Was, so gut meinst du es mit mir? Und dazu will ich euch heute Morgen ermutigen, wenn ihr an so einer Stelle seid in eurem Leben, wo ihr fragt, was, Mann? Mann, hu, was ist das? Dass ihr fest daran glaubt, dass Gott ein Was so gut daraus machen kann für euch. Ja, und dass seine Versorgung immer mehr ist als das, was wir uns jemals vorstellen könnten an Versorgung. Es hat mich dann am Schluss erinnert, und das würde ich euch nochmal vorlesen, Psalm 23. Ja, wer kann das auswendig? Meine Schafe, ja, wenn ich da hinkomme, ich muss ja immer jeden Tag dahin und gucken, geht es noch allen gut. Dann sehe ich mittlerweile sofort, ob es denen gut geht, ob sie genug zu fressen haben oder nicht. Weil wenn nicht, dann gucken die mich schon so an. Ja? Die haben wirklich, das, ihr glaubt es nicht, aber die gucken so. Ja, manchmal blöken sie dann auch, vor allem die Bergschafe, die haben so ein lustiges Blöken, so ein tiefes. Und, so. Dann weiß ich schon, denen fehlt irgendwas. Ja, die wollen wieder frisches Gras. Da steht zwar noch Gras, ja, und da sind manchmal noch so richtig große Flächen, wo noch richtig frisches Gras steht und ich denke mir, fress doch erstmal das. Aber damit sind die nicht zufrieden, das schmeckt denen nicht. Und dann gucken die mich so lang an, bis ich den Zaun umstecke und bis sie wieder frisches Gras haben. Und das dürfen wir mit Gott auch machen. Wenn, ja, bei Psalm 23 sagt uns, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ja, auf einer grünen Aue. Nicht auf einer halbtrockenen. Er gibt mir kein Heu. Und er führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, weil es seinem Namen entspricht. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit. Lass uns das mitnehmen in diese Woche. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Was? Gutes und Barmherzigkeit. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.